Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Eine Sportsendung nahezu ohne Wettkampfberichte, aber mit ganz viel zu besprechen. Das liegt für die kommende Stunde vor uns. Das Coronavirus bringt den Spitzensport und zu weiten Teilen auch den Amateursport zum Erliegen. Was bedeutet das für Athleten, für Vereine und Verbände? Haben die Verantwortlichen gerade im Sport diese Woche richtig und schnell genug gehandelt? Und was ist mit Großveranstaltungen wie der Fußball-EM und Olympia? Diese Fragen prägen unsere Sendung und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Woche hätte auch für den Sport nicht rasanter verlaufen können, wo zum Beispiel am Dienstag noch Zigtausende bei einem Fußballspiel in Leipzig zusammen im Stadion feierten, folgten in Deutschland einen Tag später schon die ersten sogenannte Geisterspiele ohne Fans. Zum Beispiel Volleyball und die Eishockeyliga stehen still, beendeten sogar vorzeitig die Saison. Und gestern folgt dann nach langem Hin und Her auch der deutsche Fußball mit der Vollbremsung. Auch in den Profiligen finden bis Anfang April keine Spiele statt. Einen derartigen Stillstand im Sport gab es zuletzt 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs. Über diese Vollbremsung für den Sport konnte ich vor der Sendung mit Veronika Rücker sprechen, der Vorstandsvorsitzenden der großen Sportdachorganisation in Deutschland, dem Deutschen Olympischen Sportbund.
Frau Rücker, wirken selbst für Sie die Sportveranstaltungen jetzt nach dieser Woche angesichts der Lage klein und unwichtig?
Ja, ich glaube, es ist nicht die Frage, welche Veranstaltungen wir als klein und unwichtig einschätzen, sondern entscheidend ist, glaube ich, im Moment, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten, das soziale Leben ein klein wenig runterzufahren und zu verlangsamen, genauso wie es ja auch die Forderin auch unserer Bundeskanzlerin ist. Und auch wir müssen einen Beitrag dazu leisten und unserer gesellschaftlichen Verantwortung da gerecht werden. Und insofern finde ich, ist es konsequent, dass wir sowohl Sportveranstaltungen runterfahren, aber eben auch tatsächlich den Sport- und Trainingsbetrieb vor Ort zunehmend einstellen oder runterfahren, um tatsächlich auch einen Beitrag dazu zu leisten, das gesellschaftliche Leben ein wenig herunterzufahren.
Jetzt gab es ja auch schon einige Sorgen, die da ja nach draußen gedrungen sind von den Verbänden. Das ist vermutlich nicht überall gleich. Es gibt ja sowohl wohlhabendere Mitgliedsverbände als auch weniger wohlhabende. Wo greift denn dieses Virus die Existenz des Sports momentan an in Deutschland?
Ich glaube, an vielen Stellen tatsächlich wird es unsere Vereine und Verbände vor ganz existenzielle Herausforderungen stellen. Also tatsächlich die Verbände, unsere Mitgliedsorganisationen haben sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wirklich zahlreiche Einnahmequellen, die sie im Moment verlieren. Ob es darum geht, dass sie nationale und internationale Veranstaltungen absagen mussten, ob im Moment bestimmte kostenpflichtige Angebote der Verbände nicht weitergeführt werden können. All das sind Auswirkungen, aber natürlich auch bestimmte gesicherte Einnahmequellen, die unsere Verbände hatten und auch genauso geplant haben, die brechen ihnen im Moment weg, beispielsweise mit Bildungseinrichtungen, die nicht mehr weitergeführt werden können. Also ich glaube, es ist an vielfältigsten Stellen sind sie im Moment vor die Herausforderung gestellt, dass die Einnahmesituation sich jetzt komplett anders darstellen wird und auf der anderen Seite aber die Kosten natürlich vorhanden sind. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass das für Vereine und Verbände zu ganz existenziellen Herausforderungen kommt.
Jetzt gab es ja auch einige Kritik, was so manche Schwerfälligkeit bei Absagen anging, auch im Spitzensport. Was sagen Sie denn denen, die monieren, dass der Sport diese Woche teilweise zu lange versucht hat, eine Sonderrolle zu spielen?
Ja, ich denke, es ist schwer in der Bewertung. In dieser Woche haben sich ja tatsächlich die Ereignisse überschlagen und in welchem Tempo man tatsächlich das soziale Leben runterfährt und wie weit aber auch natürlich ein soziales Leben zum Teil auch noch wichtig ist, um die Gesellschaft auch aufrechtzuerhalten. Ich denke, das ist ein schmaler Grat und das ist tatsächlich auch schwer in der Bewertung. Und insofern kann ich auch schon verstehen, dass einige lange gezögert haben, aber jetzt dann letztendlich, ich denke, in den letzten 48 Stunden haben sich ja die Ereignisse tatsächlich überschlagen und ich kann nur noch mal sagen, alleine schon in 6 Ländern besteht die konkrete Empfehlung, jeglichen Spiel-, Sport- und Trainingsbetrieb tatsächlich auf Null zu fahren und ich denke, gehe davon aus, dass auch in den nächsten 48 Stunden sich hier die Ereignisse weiterhin noch fortsetzen werden.
Aus Ihrer Sicht beschämend, wenn zum Beispiel Biathlon und Fußball erst einmal weitermachen wollen, weil das Geld dann auch wichtiger ist?
Ich weiß nicht, ob das Geld wichtiger ist. Wir haben ja auch erlebt,
dass Karl-Heinz Rummenigge hat gestern relativ klar gesagt, dass die Überlegungen eben auch deshalb so lange gingen, weil man eben auch auf die Fernsehübertragungen gesetzt hat.
Natürlich ist das eben auch ein existenzieller Teil für die Verbände. Das ist natürlich völlig klar. Aber ich würde das jetzt nicht als einzigen Maßstab sehen. Wir müssen eben auch sehen, dass es keine klaren bundesweiten Vorgaben gegeben hat, sondern es eben in der Zuständigkeit der jeweils regionalen Gesundheitsbehörden lag, hier Entscheidungen zu treffen. Und insofern war es mit Sicherheit auch für uns alle keine leichte Situation, jeweils abzuwägen, wie weit in den jeweiligen Ländern die Situation ausgeprägt ist. Das hat ja auch zu diesem Flickenteppich geführt und führt es ja auch immer noch.
Nun ja, es ist ja aber schon so, dass zum Beispiel die DFL dann am Ende doch, also die Deutsche Fußballliga, selbst entschieden hat, auch diesen Spieltag jetzt an diesem Wochenende abzusagen. Also wenn sie muss, dann kann sie ja auch.
Wenn sie muss, dann kann sie. Aber
also
mit Sicherheit
ja
war die Bewertung der Situation vor 72 Stunden auch noch eine andere, als sie aktuell ist. Und insofern, glaube ich, sind wir alle gefordert, aktuell jeweils neu eine Bewertung der Situation vorzunehmen. Und viele Dinge, wie gesagt, lassen sich aktuell nicht prognostizieren.
Also Sie sagen nicht, der deutsche Profifußball hat jetzt auch mit dem, was da abgegangen ist, all denen geschadet, was jetzt den Ruf angeht, die da ohne großes Murren schnell reagiert haben.
Nein, ich würde nicht sagen, dass das dem Ruf geschadet hat. Das würde ich nicht sagen.
Also Veranstaltungen sind jetzt erst einmal ausgesetzt. Die eine Großveranstaltung, die steht auch für die deutsche Olympiamannschaft ja noch da am Horizont, die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Das Internationale Olympische Komitee, das hält nach wie vor daran fest. Wie ist da Ihr Eindruck? Nimmt das IOC die Wirklichkeit ausreichend ernst?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass das IOC die aktuelle Situation sehr intensiv bewertet und auch in permanenter Rücksprache mit der WHO ist und eine Neubewertung vornimmt. Aber aus meiner Perspektive, und da bleibe ich auch dabei, was ich gerade gesagt habe, fände ich es fahrlässig, aktuell über den Sommer bzw. den Juli zu spekulieren. Die Entwicklung ist gerade so hochdynamisch und extrem kurzfristig einzuschätzen, sodass die nächsten Wochen meiner Ansicht nach erst zeigen werden, wohin die Reise da gehen wird.
Naja, aber es ist ja schon so, dass sich viele wundern, wenn das Internationale Olympische Komitee nach wie vor sagt, man arbeitet mit vollem Engagement auf den Erfolg der Spiele wie geplant hin. Also Zuschauer, Athleten und Medien können ja alle eins und eins zusammenzählen, wenn Experten sagen, der Höhepunkt könnte erst im Sommer oder Herbst bevorstehen. Also alles ist unsicher, nur Olympia nicht.
Ich würde nicht sagen, dass Olympia nicht unsicher ist, aber ich glaube, dass der Zeitpunkt für eine definitive Entscheidung im Moment noch zu früh ist. Und auf der anderen Seite würde ich auch ehrlich sagen, wir erwarten aktuell von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie sich professionell auf die Spiele vorbereiten. Insofern würde ich das Gleiche auch von uns erwarten. Natürlich müssen auch wir uns in aller Professionalität auf die Spiele vorbereiten, solange der aktuelle Stand der ist, dass die Möglichkeit besteht, dass die Spiele in Tokio stattfinden.
Der aktuelle Stand ist ja auch der, dass Politik und Gesundheitsorganisation drastische Maßnahmen empfehlen. Verstehen Sie, wenn kritisiert wird, dass große Sportverbände zwischenzeitlich den Eindruck erwecken, als begriffen sie sich als losgelöst von all dem?
Wo haben Sie diese Kritik wahrgenommen, dass große Sportverbände losgelöst von all diesen Problemstellungen sind?
Die Zeitungen heute zum Beispiel sind voll davon.
Ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen und auf der anderen Seite wäre ich gespannt zu hören, was die Athletinnen und Athleten dazu sagen. Auch da ist es einfach ein schmaler Grat. Auch wir stehen ja in engem Austausch mit den Athletinnen und Athleten. Und natürlich ist das sozusagen der vierjährige Höhepunkt einer langen Vorbereitung, einer intensiven Reise, die die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg unternommen haben. Sie haben sich vorbereitet auf dieses Ereignis, auf dieses wirklich, wie gesagt, einmalige Ereignis. So dass die Frage einer möglichen Absage, finde ich, auch wirklich sehr, sehr verantwortungsvoll zu klären ist. Und insofern kann ich eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt durchaus nachvollziehen, dass man die bis zum allerletzten Punkt, zur allerletzten Möglichkeit versucht zu verschieben.
Wann wären denn Olympische Spiele für den Deutschen Olympischen Sportbund eine sichere Veranstaltung für das ganze Olympiateam?
Also da sage ich ganz klar, die Gesundheit des gesamten Team D, also all unserer Athletinnen und Athleten, all unserer Trainer, Trainerinnen und Betreuer steht absolut im Vordergrund. Und wir stehen da in permanentem Austausch auch mit unserem leitenden Olympiaarzt, mit Professor Wohlfahrt und auch mit den Gesundheitsorganisationen. Und nur dann, wenn wir von diesen Seiten absolut grünes Licht bekommen, werden wir das Team D zu den Olympischen Spielen schicken.
Also es ist auch denkbar, dass das deutsche Team nicht hinfährt, obwohl die Spiele stattfinden.
Nochmal, wenn wir von den Expertinnen und Experten das Signal bekommen, dass es mit Risiken verbunden ist, werden wir auch diese Option überdenken.
Das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Sport, das war hier bei uns im Deutschlandfunk Veronika Rücker, die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes. Auch online ist das Ganze nochmal nachlesbar auf deutschlandfunk.de/sport. Die Unsicherheit für Athletinnen und Athleten, die ist gerade schon angeklungen. Einerseits müssen sie selbst genau abwägen, was für sie und ihr Umfeld gerade noch gesundheitlich sicher ist. Andererseits wissen auch sie gerade nicht, wie sie ihren Beruf dann weiter ausüben können. Turniere werden abgesagt oder verschoben. Der Fixpunkt für viele, die Olympischen Sommerspiele, unsicher. Darüber können wir jetzt mit einer Athletin sprechen, die in den vergangenen Jahren auch auf Olympia hingearbeitet hat und die für den Sport ganz aktuell um die Weltgeschichte reist. Carla Borger, eine der besten deutschen Beachvolleyballerinnen, momentan im Team mit Julia Sude. Guten Abend, Frau Borger.
Ja, guten Abend.
Für Sie ist es eigentlich guten Tag, weil Sie in Kalifornien sind. Noch kurz vor dem Einreisestopp eingereist. Fühlen Sie sich denn aktuell sicher?
Ja, also wir sind letzte Woche oder vor ein paar Tagen eingereist und da war eigentlich alles ganz normal, auch am Flughafen. Wir wurden gar nicht kontrolliert oder für uns war es erstmal eine normale Reise. Es hat sich jetzt hier vor Ort ein bisschen zugespitzt. Also eben in Kalifornien selber sind die Schulen geschlossen. Man merkt, dass die Leute mehr auf den Virus reagieren und eben schon vermehrt einkaufen gehen. So, es ist ein bisschen abzuwarten, wie sich das jetzt hier auch selber entwickelt. Das ist für uns ganz schwer einzuschätzen.
Haben Sie auch darüber nachgedacht, Reisen, Turniere eventuell sogar abzusagen, auch zu Ihrem Schutz, aber auch dem Schutz Ihrer Umgebung?
Aber wir haben vor circa einer Stunde eine Entscheidung in unserem Team getroffen. Wir sind hier in den Staaten eben uns gerade vorzubereiten auf das Turnier in Mexiko, jetzt Ende März. Das wäre das erste Turnier in 2020 für uns gewesen. Wir haben vor einer Stunde die Entscheidung getroffen, eben aus Verantwortung auch allen Menschen gegenüber eben das Turnier nicht anzutreten, auch wenn es bedeuten könnte, dass wir eben die Punkte, die für uns noch wichtigen Punkte auch für die Olympia-Quali, für die Olympischen Spiele, uns dadurch eben durch die Lappen gehen. Wir selber finden es unverantwortlich, dass das bis jetzt vom internationalen Verband eben noch nicht abgesagt worden ist, das Turnier. Ich denke, oder es könnte passieren, dass es in den nächsten Tagen abgesagt wird, aber wir für uns haben uns im Team entschieden, dass wir daran nicht teilnehmen werden.
Also Sie machen Ihrem Verband, dem Weltvolleyballverband, da einen Vorwurf?
In gewissermaßen ja. Also der Hallenvolleyball auch auf internationaler Ebene wurde eben ja schon unterbrochen, beziehungsweise Turniere verschoben. Im Beachvolleyball ist noch nichts passiert. Die Entscheidung liegt bei uns. Der DOSB oder auch eben unser nationaler Verband, der Deutsche Volleyballverband, hat uns nahegelegt, nach Hause zu reisen. Das auch schon vor einigen Tagen. Und dem werden wir jetzt auch Folge leisten. Und wir sind gerade dabei, unsere Flüge umzubuchen bzw. neu zu buchen. Und wir haben uns entschieden, zurück nach Deutschland zu kehren.
Nun stehen Sie da ja jetzt im Zwiespalt. Man sieht diese Olympischen Sommerspiele vor sich und Sie haben schon gesagt, Ihre Abwägung ist jetzt in Richtung Gesundheit gegangen. Wie frei fühlen Sie sich denn in so einer Entscheidung?
Ich glaube, es geht hier gerade einfach nicht um Sport. Ich denke, es gibt Wichtigeres im Leben, auch wenn unser Leben Sport ist. Aber die Gesundheit steht da an erster Stelle. Und selbst wenn wir als Athleten vielleicht weniger betroffen sind, weil wir ein intakteres Immunsystem haben oder wie auch immer so, ich denke, man muss da jetzt auch keine Menschen irgendwie weiter infizieren oder auch in Mexiko. Das war für uns halt einfach keine Option mehr, wenn man sich überlegt, dass wir oder ein Turnier stattfinden soll, wo eben aus aller Welt Athleten anreisen und eventuell in dem Land das dann zu einem Ausbruch kommt oder zu einem vermehrten Ausbruch. Das ist einfach verantwortungslos und das war auch der Grund, warum wir letztendlich dann entschieden haben, eben an dem Turnier schon mal nicht dran teilzunehmen. Und die Entscheidung Natürlich fällt uns das schwer. Wir bereiten uns auf die Olympischen Spiele vor, die letzten Endes alle 4 Jahre nur stattfinden. Das rutscht aber jetzt in den Hintergrund. Ich denke, es ist jetzt einfach wichtig, da gemeinschaftlich zu handeln und da einen Weg zu gehen. Und das ist und unser Ziel jetzt in den nächsten Wochen. Und was dann alles kommen wird, das werden wir jetzt sehen.
Was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie hören, dass man nach wie vor alles dran setzt, die Olympischen Spiele wie geplant, also Ende Juli durchzuziehen?
Ja, wir hatten ja eben auch schon verschiedene Briefe erhalten, auch aus Beachvolleyballkreisen, aus dem Sport selber, die sich auch in Japan befinden, bei Sitzungen auch dabei waren. Und ich habe immer noch das Ziel vor Augen, dass das vielleicht die erste Veranstaltung wieder sein wird, wo die Welt wieder zusammentrifft. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Wenn es nicht dazu kommen sollte, dann hat das einen Grund und dann werden wir das alle so hinnehmen und dann ist es einfach, dann ist das einfach so.
Wann brauchen Sie Klarheit?
Am liebsten natürlich jetzt sofort. Wir wollen uns natürlich auch auf kommende Turniere vorbereiten. Wir stehen jetzt komplett im Dunkeln. Also wir wissen nicht, Wettkämpfe kann man schnell mal absagen, aber man kann sich auch nicht jetzt 8 Wochen einfach fit halten und nur trainieren. Das ist auch nicht der Leistungssportgedanke. Es bleibt abzuwarten, was jetzt in den kommenden Wochen passiert. Wir werden jetzt nach Hause reisen. Wir gehen davon aus, dass wir die öffentlichen Einrichtungen wie Kraftraum, Beachhalle nicht nutzen können. Das heißt, es wird ein Alternativprogramm geben mit Laufen gehen, mit zu Hause Workout. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung sich das jetzt noch entwickeln wird.
Carla Borger war das, Beachvolleyballerin, die gerade in Kalifornien ist. Frau Borger, danke für das Gespräch heute bei uns und Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Auch die Organisatoren der Internationalen Biathlon-Union bekamen ihr Fett weg diese Woche. Zwar fanden die Wettkämpfe im finnischen Kontiolahti ohne Publikum statt, aber die Wettkämpfe wurden bis einschließlich heute abgehalten. Die Verfolgung der Männer und Frauen war dann das vorzeitige Saisonfinale. Rein sportlich der Bericht von ARD-Reporterin Andrea Otto.
Das letzte Rennen der Saison war für Franziska Preuß im ersten Moment
war kacke, richtig kacke.
Kein Wunder, schließlich gingen die Schüsse munter daneben. Oben, unten, rechts, links, aber einfach nicht rein. 5 Fehler spülten Preuß auf Rang 9 zurück, obwohl sie doch als Zweite ins Rennen gegangen war und nach dem ersten Schießen sogar noch in Führung lag.
Also ich habe es schon wahrgenommen, habe mir gedacht, ach krass, das habe ich jetzt noch nie erlebt, aber es hat mich jetzt überhaupt nicht beeinflusst. Gerade weil ich gewusst habe, es kommt noch mal ein Liegenschießen. Vorstehend wäre mir, glaube ich, mehr die Düse gegangen. Aber ja, liegend bin ich eigentlich eine gute Schützin, von dem her habe ich mich da jetzt auch nicht beirren lassen. Ich habe geschaut, dass ich mein Zeug richtig mache, aber ja, ging leider nach hinten los.
4 Fehler folgten in diesem zweiten Schießen und das war es dann mit dem Podest. Denise Herrmann erwischte es noch schlimmer. Sie hatte die zweitbeste Laufzeit im Feld, wurde aber nur 16. Denn da stand am Ende eine 8 für 8 Schießfehler. Doch sie musste sich zusammenreißen, schließlich ging es noch um den Gesamtweltcup.
Gerade bei den letzten 2 Stehendeinlagen, da versucht man natürlich schon nochmal sich drauf zu besinnen. Aber natürlich, wenn man bis dahin schon 6 Fehler geschossen hat, ist natürlich schon schwierig. Aber da wird einem schon ein bisschen durchgereicht bis dahin. Aber ich habe versucht, noch das Beste draus zu machen und da einigermaßen Schadensbegrenzung zu betreiben. Und ging ja eher auch, was Hanna Öberg so macht, die habe ich dann immer so um mich rum gesehen. Und da orientiert man sich schon, als um Platz 3 am Gesamtweltcup auch ging. Und da war ich nochmal richtig motiviert auf der Schlussrunde.
Und den 3. Platz im Gesamtweltcup hat sie sich dann auch geholt. Hinter Dorothea Viera aus Italien und Tiril Eckhoff aus Norwegen. Spannung auch nochmal bei den Herren und ein paar Tränen. Martin Fourcade siegte im letzten Rennen seiner Karriere. Der Franzose hatte ja ganz überraschend bekannt gegeben, diese nun zu beenden.
Ja, es ist sehr emotional gerade für mich. Ich bin sehr nah an den Tränen gerade. Es war ein Traum, der wahr wurde in den letzten 10 Jahren. Ich bin so stolz auf alles, was ich erreicht habe. Stolz auf meine Reise.
Für den Gesamtweltcup-Sieg reichte es nicht mehr. Den holte sich der Norweger Johannes Tinjesbø. Der beste Deutsche im letzten Rennen war Arndt Peiffer auf Platz 5.
Interessant aber natürlich die Frage, wie die Entscheidung beim Verband zustande kam, dass die Wettkämpfe heute noch ausgetragen wurden und danach erst Schluss ist. Das hat der Kollege Christian Dexner, auch den Mediendirektor der Internationalen Biathlon-Union, gefragt. Das hat Christian Winkler geantwortet.
Ich glaube, man muss zunächst mal sagen, die Situation rund um das Coronavirus und die Maßnahmen, die von Regierungen überall getroffen werden, das ist hochdynamisch. Man ist eigentlich gezwungen, seine Entscheidungen täglich neu zu überdenken. Und genau das hat gestern stattgefunden. Wir haben ja letzte Woche am Donnerstag entschieden, den Weltcup in Oslo ersatzlos zu streichen und hier bis Sonntag die Wettkämpfe durchzuziehen. Gestern haben wir alle Trainer nochmal zusammengerufen nach dem Wettkampf, haben darüber gesprochen, wie sie die Situation sehen. Und letztlich ist in diesem Meeting, in dem es durchaus kontrovers diskutiert wurde, zu der Entscheidung gekommen, gemeinsam mit den Trainern zu sagen, man zieht die Verfolgungswettkämpfe noch durch und macht danach Schluss.
Es wirkt aber auch ein bisschen befremdlich, zumindest wird es teilweise so wahrgenommen, dass eben nur noch Biathlon, fast nur noch Biathlon stattfindet. Können Sie das verstehen?
Ja, ich kann das schon verstehen, auf jeden Fall. Wenn man schaut, was um einen rum passiert, alles wird abgesagt und so weiter. Man muss aber, glaube ich, schon auch dann die besondere Situation vor Ort berücksichtigen. Wir sind in Finnland, hier können die Wettkämpfe stattfinden. Wir haben es mit dem Athletenkomitee besprochen, wir haben es mit den Trainern besprochen, dass es okay ist. Gleichzeitig hat die IBU dafür gesorgt, zwei Charter organisiert. Das heißt, die Athleten kommen nach Hause. Wir haben Flüge nach München und Oslo organisiert. Und damit war die Entscheidung, der Kompromiss sozusagen, heute nochmal zu starten.
Sagt Christian Winkler, der Mediendirektor der Internationalen Biathlon-Union. Wettkampf ja, aber keine Zuschauer. Der Biathlon hat heute noch ein Modell praktiziert, das unter der Woche Einzug in alle möglichen Sportarten gehalten hat. Das erste Geisterspiel in der ersten Fußball-Bundesliga mit Gladbach gegen Köln, aber auch im Europapokal nach einigem Hin und Her dann Spiele ohne Publikum. Sport in der Laborsituation. Nicht wenige empfanden das als völlig sinnloses Schauspiel. Und zwar nicht nur, weil dann den Vereinen die Ticketerlöse fehlen. Was sagen uns diese Geisterwettkämpfe über das Verständnis von Sportevents? Das konnte ich vor der Sendung mit dem Sportphilosophen Franz Bockrath besprechen. Er lehrt an der Technischen Universität Darmstadt. Erste Frage: Ist Spitzensport ohne ZuschauerInnen sinnlos?
Ja, sinnlos. Auf jeden Fall fehlt dem Spitzensport dann ein ganz zentrales Element. Also die Zuschauer gehören seit den 20er Jahren, also seit der Weimarer Republik, eigentlich zum Sport dazu. Und heute kann man das zwar ein bisschen kompensieren durch die Medien, die das dann auffangen können, aber das Erleben vor Ort, das ist natürlich dann sehr stark beeinträchtigt, wenn die Zuschauer nicht anwesend sind.
Ja, und diese Emotion, die kann man ja aber eben durch eine reine Medienübertragung nicht übermitteln. Es gibt ja ein Publikum zwar bei der Medienübertragung, aber eben nicht in der Kulisse. Wie wichtig ist diese Kulisse?
Ja, die Kulisse ist sehr wichtig beim Sport und der Sport lebt auch ein Stück weit von dieser Kulisse. Das sieht man auch daran, dass die Fans, jedenfalls bestimmte Gruppierungen unter den Fans, gerade aktuell versuchen, ihr Recht gleichsam einzuklagen, indem sie sich nicht nur als Kulissenschieber, sondern als aktiver Bestandteil der Kulisse sehen, also die das Event gleichsam mitgestalten durch Choreografien oder durch andere Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Spiel, um sich gleichsam selber sichtbar zu machen in diesem Kontext, als Teil dieses Ereignisses aufzutreten.
Und würden Sie sagen, dass das zutrifft, dass das Publikum auch wirklich Teil des Wettkampfgeschehens ist?
Ja, es macht zumindest das Erlebnis insgesamt interessanter für alle Beteiligten. Das sieht man an den Geisterspielen, wenn sie stattfinden. Es fehlt eben halt dieses wichtige Moment. Es ist wie eine Rückversicherung eigentlich nach außen. Die Zuschauer kommentieren ja auch das Spiel durch entsprechende Reaktionen. Jetzt nicht verbal insofern, als dass sie vielleicht singen oder sich aufregen und schreien. Aber vor allen Dingen ist es wie der griechische Chor vielleicht in vergangenen Zeiten, in der Antike, eine Form der Kommentierung des Ereignisses.
Und warum braucht der Sport das unbedingt? Man könnte ja auch einfach sagen, der Wettkampf findet doch statt. Und es wird ja normalerweise auch vermittelt, dass es um den sportlichen Wettkampf und die Spannung innerhalb des Wettbewerbs geht.
Ja, das stimmt. Man könnte jetzt natürlich versuchen, die Ereignisse so weiterlaufen zu lassen, die Ergebnisse entsprechend zu registrieren, aufzuzeichnen. Man könnte Auf- und Abstiegsregelungen treffen. Aber das, was den Sport aufzeichnet, das, was ich nenne es mal mit dem Begriff, so etwas wie eine emotionale Elektrizität im Stadion bewirkt, das fehlt natürlich. Und das ist doch ein wesentliches Merkmal des Sports. Man kann den Sport registrieren, man kann ihn in Tabellen auflisten und so weiter. Das ist sicherlich auch ein gutes Korrektiv, um zu sehen, wie eine Mannschaft beispielsweise steht im Wettbewerb mit den anderen Teams. Aber das ist sozusagen nur die äußerliche Fassade. Die Emotionalität, die vor allen Dingen auch im Stadion spürbar wird, das ist dasjenige, was die Zuschauer sehen möchten und was sie erleben möchten. Sie möchten auch dabei sein, ja, und auch ein Stück weit daran teilhaben können. Und das wird durch so eine ganz abstrakte Form eben halt verunmöglicht.
Also ist es eine Illusion, dass es beim Sport allein um den Wettkampf auf dem Platz geht?
Ja, das würde ich sagen. Also sonst würde er eben halt nicht diese große Anziehungskraft haben. Es gibt, glaube ich, ein sehr großes Gemeinschaftsbegehren, jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo Gemeinschaften immer stärker im Abnehmen begriffen sind. Man möchte dazugehören, man möchte dabei sein. Das Verfolgen von Sportereignissen übernimmt die Funktion fast eines biografischen Fixpunktes. Ja, die Wettbewerbe tauchen regelmäßig auf und man kann sich orientieren. Der Sportkalender ist vorgegeben und ein Stück weit kann man auch vielleicht, viele machen das auch, richten ihr Leben danach aus. Es gibt Menschen, die fahren nicht in Urlaub, wenn wichtige Sportereignisse stattfinden. Und gleichzeitig ist der Sport aber im alltagsweltlichen Sinne konsequenzenlos. Das heißt, wenn ein Team absteigt, mag das traurig sein, aber der Betrieb läuft ja weiter. Also in gewisser Weise ist der Sport auch harmlos. So emotional aufgeladen, wie er ist, ist er gleichzeitig aber auch ein Stück weit harmlos, im alltagsweltlichen Sinn zumindest.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie ja wirklich das Publikum als Teil des Ganzen, auch das Stadion- oder Hallenerlebnis als Gesamtkonstrukt. Was sagen Sie denn denen, die bisher diesen Eventcharakter von Sportveranstaltungen eher mit spitzen Fingern angefasst haben?
Ja, das gibt es natürlich und das ist natürlich auch zu hinterfragen, was dort stattfindet. Also gerade innerhalb der Ultraszene, die ja keineswegs homogen ist, gibt es da ja gegenläufige Tendenzen. Die einen verstehen sich schon als diejenigen, die sozusagen die echten Fans sind, die den Verein bedingungslos unterstützen. Gleichzeitig gibt es aber auch sozusagen die Fans, die mit einem gewissen Augenzwinkern auf die Ereignisse reagieren und beispielsweise die Kommerzialisierung auch selbstkritisch sehen. Denn sie sind ja, wenn sie daran teilhaben möchten, an diesem Ereignis, auch Teil dieser Eventisierung und auch der Kommerzialisierung. Und Teil dieses Systems zu sein, bedeutet natürlich auch die ganze Widersprüchlichkeit des Systems mitzutragen. Und das zerreißt ein Stück weit auch die Fanszene im Moment, weil da muss man auch gucken, inwieweit dort vielleicht eine Person wie Hopp sich tatsächlich als jemand eignet, auf den man dann negative Energien konzentrieren kann, wenn man gleichzeitig bedenkt, dass für einen Verein wie Borussia Dortmund selber eine Aktiengesellschaft ist, die gegenüber ihren Shareholdern verpflichtet ist. Also da ist kein großer Unterschied. Da würde ich tatsächlich sagen, Geld stinkt an der Stelle nicht. Aber die Fans sehen das eben halt mit einem gewissen nostalgischen Blick und versuchen dort eine romantisierende Sichtweise auf den Sport zu legen, die ja auch ihre Berechtigung hat, aber in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so angemessen ist. Man muss da schon sehr genau hinschauen. Und insofern ist es schon richtig, dass die Eventisierung eben halt nicht eindimensional gesehen wird als sozusagen etwas, was in der heutigen Zeit noch funktioniert. Also das Bedürfnis, was sich darin ausdrückt, ist sicherlich ernst zu nehmen, aber es ist auch kritisch zu hinterfragen.
Die Eventisierung ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, wenn wir an Biathlon denken. Wir sprechen ja hier und heute auch nicht nur über Fußball. Biathlon lief ja jetzt auch lange weiter und es war auch schon am vergangenen Wochenende so, dass die Wettkämpfe dann ohne Publikum stattgefunden haben. Wir wissen auch, dass Biathlon als sehr fernsehaffine Sportart angedacht wurde ursprünglich. Da haben zum Beispiel einige Sportlerinnen und Sportler den Eindruck erweckt, dass sie eigentlich ganz froh waren, dass sie am Schießstand ihre Ruhe hatten. Sehen Sie da auch wirklich gravierende Unterschiede von Sportart zu Sportart, was die Wichtigkeit des Publikums angeht?
Ja, das ist sicherlich so. Gleichwohl würde ich sagen, ist eben halt, wie ich es eingangs mal formuliert habe, der moderne Sport vom Zuschauersport nicht mehr abzulösen. Und das Ganze wird natürlich durch die Medien noch potenziert. Also es würde den Sport in der heutigen Form nicht geben, wenn es den Zuschauersport nicht gegeben hätte und das Ganze eben halt durch die entsprechende mediale Verbreitung noch angereizt worden ist.
Jetzt hat diese Woche einiges Nachdenken stattgefunden, nachdem das Publikum ein Fernsehpublikum wurde und wirklich Geisterspiele überall stattgefunden haben. Welche Konsequenzen erwarten Sie denn nun aus dieser Woche auch, was den Umgang vielleicht auch der Verbände mit dem Publikum angeht? Könnte das Ganze vielleicht auch wieder einen größeren Stellenwert bekommen?
Ja, das Publikum hat immer schon einen großen Stellenwert. Jetzt vielleicht im Fußball, um das Beispiel noch mal zu nehmen, vielleicht nicht so besonders hoch, weil mittlerweile die finanziellen Mittel durch andere Einnahmen generiert werden, vor allen Dingen durch Fernsehrechte.
Aber auch durch Tickets.
Aber auch durch Zuschauer, vor allen Dingen in der zweiten und dann auch in der dritten Liga. Aber es gibt natürlich auch andere Sportarten, die sehr stark abhängig sind vom Zuschauerzuspruch. Also denken wir ans Eishockey, denken wir an Hallenhandball, Basketball, Volleyball. Das sind Sportarten, wo die Zuschauer eben extrem auch finanziell gesehen wichtig sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass sozusagen diese Wichtigkeit nochmal in ein neues Blickfeld geraten wird. Und zwar nicht nur vor dem Hintergrund, dass man hier Einnahmen generieren möchte, sondern dass man schon erkennt, dass Sport ohne Zuschauer ja eben halb so spannend ist.
Franz Bockrath war das, Sportphilosoph an der TU Darmstadt. Das öffentliche Leben kommt in Europa schrittweise zum Erliegen. Schulen schließen, der Flugverkehr wird teilweise eingeschränkt. Auch in Frankreich sind einige Regionen zum Risikogebiet eingestuft worden. Kindergärten und Schulen haben geschlossen. Der Radsport, der lief weiter. Die traditionsreiche Fernfahrt Paris-Nizza fand bis heute statt. Als fünfter deutscher Radprofi hat Maximilian Schachmann den Gesamtsieg geholt. Wie diese Fernfahrt inmitten des Coronavirus war, das berichtet Tom Mustroff.
Erschöpft liegt Maximilian Schachmann am Boden. Ihm hat nicht das Coronavirus zugesetzt. Er hat auf dem 16 Kilometer langen Anstieg zur Skistation von Val de Blore-la-Colmaine das gelbe Trikot verteidigt und die Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen.
Es ist ein super Gefühl, das Maillot Jaune, das typische gelbe Trikot jetzt mitzunehmen. Da geht ein kleiner Traum in Erfüllung.
Sagt Schachmann, nachdem er wieder zu Atem gekommen ist. Paris-Nizza gewonnen zu haben, ist der bislang größte Erfolg in seiner vielversprechenden Karriere. Es war aber auch ein ganz besonderes Rennen. Das hat natürlich auch Schachmann mitbekommen.
Das war schon ein bisschen speziell. Die ganze Welt steht still und wir fahren weiter Radrennen.
Verwundert darüber waren viele. 7 World Tour Teams hatten von sich aus verzichtet, am Rennen teilzunehmen. 2 weitere, Bahrain Merida und Israel Startup Nation, stiegen unterwegs aus. Der Teammanager von Israel Startup Nation, Kjell Karlström, über die Gründe.
Es war nicht ein bestimmter Grund. Jeder hat die Angst, das Virus selbst zu bekommen. Größer noch ist die Angst, jemanden anderen anzustecken. Und dann wäre es auch nicht schön, irgendwo zu stranden. Am Ende war das der wichtigste Grund, um nach Hause zu gehen.
Die bis zum Ende blieben, erlebten wohl die merkwürdigste Ausgabe von Paris-Nizza in der Geschichte. Nico Denz, Profi beim deutschen Rennstall Sunweb, schildert das so.
Also ich muss sagen, die Atmosphäre am Start ist sehr schwach. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum wir noch eine Teampräsentation machen, weil eh keiner da ist. Aber an der Strecke kann man die Zuschauer nicht aufhalten, die sind trotzdem da. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ohne Zuschauer ist es dann schon etwas trist.
Ein World-Tour-Rennen fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An Start und Ziel waren kaum Menschen. Bei der Siegerzeremonie wurde auf Sicherheitsabstand geachtet. Keine Umarmungen, keine Küsschen. Auch bei Interviews achteten die Teams auf Abstand. Barrieren hielten Journalisten und Fahrer an den Bussen auf etwa einen Meter Abstand. Während des Rennens allerdings waren solche Distanzen nicht einzuhalten. Besondere Vorkehrungen trafen die Teams aber doch.
Es wird schon verstärkt Wert auf Hygiene gelegt. Also wir hatten sowieso schon immer so Handdesinfektionsgel am Tisch und überall. Was sich geändert hat, ist, dass wir die Flaschen nicht mehr einfach in die Natur schmeißen, aber auch nicht mehr Flaschen an Zuschauer rausgeben oder sowas, sondern es geht alles zurück ins Auto.
Nicht mehr als 2 Teams in einem Hotel. Das war eine der Sicherheitsvorkehrungen des Rennveranstalters ASO. Die Ansteckungsgefahr sollte so weit wie möglich reduziert werden. Aber Unsicherheit war ein ständiger Begleiter im Peloton. Vor allem deshalb, weil immer wieder Teams ausstiegen, Fahrer nach Hause wollten. Das führte dann auch zu einem besonders harten Wettkampf, meint Maximilian Schachmann.
Mental war es besonders, weil wir halt immer nicht wussten, okay, was passiert jetzt? Wird es weitergehen, wird es nicht weitergehen? Was man aber in den Rennen gemerkt hat, es gab immer ein Team, was dachte, morgen ist vorbei. Und so wurde auch gefahren, jeden Tag Vollgas. Weil jedes Team nur dachte, okay, wer weiß, wie lange wir noch Radrennen fahren. Wir haben Sponsoren, wir müssen uns nochmal zeigen. Heute ist unsere Chance, Vollgas. Oh, das Rennen geht weiter und das nächste Team. Aber heute ist unsere Chance, Vollgas. Von daher war es echt eine harte Woche.
Jetzt scheinen alle froh, dass der Radsport keine Extrawurst mehr brät. Der Wunsch nach Normalität ist groß. Das ist auch bei Fahrer Nico Denz zu hören.
Und dann ist für mich erstmal wichtig, dass ich nach Hause komme, weil ja, man weiß ja auch nicht so genau, wie die Flugsituation ist und so, weil wir fahren alle mit dem Auto nach Hause, also das Team bringt uns da bis an die Haustüre. Das ist schon mal eine gute Sache und dann müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht.
Wie es weitergeht, weiß niemand. Maximilian Schachmann war eigentlich für den Giro d'Italia vorgemerkt. Der wird auf jeden Fall verschoben. Vielleicht fällt er sogar ganz aus. Und auch die Klassikersaison droht ins Wasser zu fallen. John Degenkolb, früherer Gewinner von Paris-Roubaix, fragt sich gegenwärtig nicht, ob er das Rennen in diesem Jahr erneut gewinnen kann, sondern eher, ob es überhaupt stattfindet.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann dazu echt nichts sagen. Ich bin kein Doktor, ich bin kein Virologe. Ich bin nur Radfahrer und ich denke, wir müssen egal was für eine Entscheidung rauskommt, die müssen wir akzeptieren.
Bis dahin heißt es für die Fahrer, die in Ländern wohnen, in denen man noch auf die Straße darf, möglichst allein auf einsamen Wegen zu trainieren. Italienische Profis müssen komplett zu Hause bleiben. Und ob es eine Tour de France in diesem Jahr gibt, weiß in Nizza gerade niemand zu sagen.
Ein Beitrag von Tom Mustroff. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Das hat auch die Bundeskanzlerin heute nochmals in ihrem Videopodcast unterstrichen. Solidarität mit den Menschen, die zu den Risikogruppen gehören. Das ist ja auch der Grund, warum Sportveranstaltungen ausfallen oder ausfallen sollen. Eine besondere Form von Solidarität gibt es jetzt in einigen amerikanischen Profiligen, allen voran die Basketballliga NBA. Wenn die Sportevents in den großen Arenen ausfallen, ist das für Großverdienerprofis wirtschaftlich zu verschmerzen. Für Mitarbeitende in den Arenen, denen jetzt der Verdienst wegbricht, ist das existenzbedrohlich. Jürgen Kalver über eine Solidaritätsaktion, gemacht von Sportmillionären und noch reicheren.
Die offizielle Absage am Mittwoch kam selbst für ihn überraschend. Für den Multimilliardär wird zu den wenigen Eigentümern eines Basketballclubs gehört, die sich um viele alltägliche Geschäftsabläufe persönlich kümmern.
This is something out of a movie. And you just don't expect it to happen in real life, but
das gibt es sonst nur im Film. Dass so etwas im echten Leben passiert, damit würdest du nie rechnen, sagte Mark Cuban gegenüber Journalisten nach dem Spiel der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets.
This is people's lives at stake. This isn't about basketball. This isn't about the Mavericks. This is
die Entscheidung der Ligaführung, die Saison für mindestens 30 Tage zu unterbrechen, hat mannigfache Konsequenzen. Sie betrifft nicht nur die Sportler und die Trainer und all die Zuschauer, die sich seit dieser Woche an ein Leben ohne Live-Basketball gewöhnen müssen, sondern Tausende von Arbeitskräften in und rund um die Hallen. Ein Personenkreis, mit dem sich Cuban durchaus identifizieren kann, weil er den Betrieb aus nächster Nähe verfolgt und nicht aus dem Penthouse eines Wolkenkratzers. Als die ersten Überlegungen aufkamen, Spiele abzusagen, habe ich Mitarbeiter gebeten, herauszufinden, was es kosten würde, all jene finanziell zu unterstützen, die ihre Arbeit verlieren, die vom Stundenlohn, den sie bei uns verdienen, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wir werden diese Menschen vielleicht bitten, sich als Gegenleistung an Hilfsaktionen zu beteiligen, aber wir haben das eingeleitet, das liegt mir am Herzen. Praktische Solidarität mit dem anonymen und wirtschaftlich schwachen Personal im Räderwerk des kommerziellen Sports, in einem Wirtschaftsbetrieb, der allein in der NBA jährlich Umsätze von fast 10 Milliarden Dollar erzielt, das gehört zu den überraschenden positiven Nebenerscheinungen einer Epidemie, die in den nächsten Tagen nach Ländern in Asien und Europa auch die Vereinigten Staaten überrollen wird. Es handelt sich beim langjährigen Team von Dirk Nowitzki und gegenwärtigen Arbeitgeber von Maximilian Kleber übrigens nicht um einen Einzelfall. Zahllose NBA-Clubs und auch Vereine aus der Eishockey-Profiliga NHL wollen dem Beispiel folgen. Noch bemerkenswerter, die Ankündigung von Basketballern wie dem hochtalentierten Liga-Neuling Zion Williamson in die eigene Tasche zu greifen. Der Mann mit der Trikotnummer 1 der New Orleans Pelicans erklärte sich bereit, die gesamten Lohnkosten der Hilfskräfte zu übernehmen. NBA-Profis wie Giannis Antetokounmpo und Kevin Love wollen in ihren Heimatstädten Milwaukee und Cleveland jeweils $100.000 zur Verfügung stellen. Und das, obwohl nicht klar ist, ob die Spieler während der Ligapause weiter bezahlt werden. Der Tarifvertrag gibt der NBA das Recht, bei einer Absage aus unvorhersehbaren Gründen die Jahresgehälter um 1,08% pro ausgefallener Begegnung zu kürzen. Sollte die komplette restliche Saison tatsächlich gestrichen und nicht irgendwann nachgeholt werden, käme das in der Summe auf 20% der vereinbarten Entlohnung. Immerhin verkündete die National Hockey League, die eine ähnliche Vereinbarung mit der Gewerkschaft ausgehandelt hat, dass sie ihre Profis voll bezahlen will.
Aus den USA war das Jürgen Kalver. Der sogenannte Sommermärchenprozess in der Schweiz sollte eigentlich endlich Licht bringen in die Umstände rund um eine dubiose Millionenzahlung im Vorfeld der Fußball-WM 2006. Doch das Coronavirus lässt den Prozess jetzt wackeln. Dietrich Kammerer berichtet.
Holpriger konnte der Prozess nicht beginnen. Von den vier Angeklagten erschien zum Auftakt nur der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsay. Die ebenfalls angeklagten ehemaligen DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt fehlten. Zwanzigers Anwalt Beat Luginbühl etwa verwies auf eine dringende Augen-OP des 74-Jährigen.
Die lange vorher angekündigt war, die dringend medizinisch geboten war. Er ist gesundheitlich nicht in der Lage, weder zu reisen noch genügend zu lesen. Das ist die eine Geschichte und der andere Punkt ist derjenige wegen dem Coronavirus.
Das neuartige Virus und die Ansteckungsgefahr war denn auch das bestimmende Thema im Gerichtssaal selbst. Schließlich liegt das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona im Tessin, ganz in der Nähe zum von Covid-19 besonders betroffenen Italien. Und auch das Tessin selbst weist die höchste Infektionsrate der Schweiz auf. Darauf machte auch Nathan Landshut aufmerksam, der Anwalt des 79-jährigen früheren DFB-Generalsekretärs Horst R. Schmidt.
Also bei einer Risikoabwägung, Herr Schmidt, mit der Erkrankung, mit diesen Herzproblemen, die er hat, hierher zu kommen ins Zentrum, ins Epidemiezentrum quasi, das ist ihm einfach nicht zuzumuten.
Aufrichtige Sorge oder Verzögerungsstrategie? Die Richterin jedenfalls wertete das Fehlen der Angeklagten als unentschuldigt. Doch auch am Mittwoch, dem zweiten Verhandlungstag, blieben zumindest die Plätze von Zwanziger und Schmidt leer. Überraschend war aber der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach aufgetaucht. Er wolle sich endlich vom Albtraum des über 4 Jahre dauernden Verfahrens befreien. Im Gerichtssaal selbst trat man allerdings auf der Stelle, diskutierte zäh über den tatsächlichen Gesundheitszustand der Angeklagten und weiter über die Ansteckungsgefahr. Am Mittwoch wurde im Tessin wegen der Corona-Lage der Notstand ausgerufen. Dabei sollte es eigentlich um 6,7 Millionen Euro gehen, die vor der Fußball-WM 2006 vom DFB an die FIFA flossen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten die Summe wissentlich falsch deklariert. Der DFB ist als Kläger mit von der Partie. Warum, erklärte Schatzmeister Stefan Osnabrücker.
Wir erhoffen uns vor diesem Verfahren eine Klärung der Frage, was der wahre Grund war, und sind als Privatkläger hier, um mögliche Schadensersatzansprüche auch verfolgen zu können.
Aber Klarheit über den wahren Grund der Überweisung brachte weder der zweite noch der dritte Verhandlungstag. Stattdessen ging es wieder um das Virus. Wolfgang Niersbach habe sich in selbstverordnete Quarantäne begeben, denn im privaten Umfeld des 69-Jährigen gäbe es einen Corona-Verdachtsfall. Der Prozess wurde unterbrochen. Für wie lange, steht nicht fest. Auf unbestimmte Zeit verschoben wurden auch die Zeugenbefragungen von Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter, Fußball-Ikone Günter Netzer und Franz Beckenbauer. Klar ist nach 3 Prozesstagen lediglich, angesichts der sich verschärfenden Covid-19-Lage wackelt das Verfahren mächtig. Und gibt es bis zum 27. April kein Urteil, ist der Fall verjährt.
Aus der Schweiz Dietrich Karl Meurer. Stichwort Ausnahmezustand. Den erlebt die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft wahrlich nicht erst seit das Coronavirus grassiert. Der Verband steckt seit Monaten im Chaos. Ein Präsidium in seiner ursprünglichen Form gibt es seit dem Rücktritt einiger Mitglieder nicht mehr. Der Verband hat massive Finanzsorgen. Seit Monaten fragen sich viele intern wie extern, geht es mit dem Eisschnelllaufen in Deutschland perspektivisch weiter den Bach hinunter und welche Zukunft gibt es auch für den ambitionierten Nachwuchs? Öffentlich ausgetragene Streitereien deuten nicht darauf hin, dass bald Ruhe und Ordnung einkehren in der DESG. Zuletzt hatte eine Eskalation zwischen dem Bundestrainer Erik Baumann und Olympiasiegerin Claudia Pechstein für Aufmerksamkeit gesorgt. Pechstein trage eine Maske mit einer boshaften doppelten Agenda. Es gebe viele, die so denken wie er, schrieb Baumann da in einem Brief, den die Bild-Zeitung zitierte. Der Lebensgefährte von Claudia Pechstein, der will sich bei der anstehenden Wahl zum neuen Präsidenten wählen lassen. Was muss man über den Kandidaten Matthias Große wissen? Das habe ich ARD-Eisschnelllauf-Reporter Holger Gerska gefragt.
Vor allem ist er der Mann an Claudia Pechsteins Seite. Das füllt ihn auch im Wesentlichen aus, so haben wir ihn erlebt, seit 10 Jahren. Rein beruflich hat er eine Militärlaufbahn eingeschlagen in den 80er Jahren, ist in Minsk in Weißrussland ausgebildet worden. Das Ganze ging dann mit der Wende sozusagen den Bach runter. Er musste von klein wieder anfangen mit Hilfsarbeiten in einem Berliner Hotel, hat sich dann aber peu à peu als Unternehmer hochgearbeitet, gilt jetzt als erfolgreich, aber sehr beinharter Unternehmer. Ihm gehört beispielsweise der Mückelturm in Berlin-Köpenick. Rein menschlich bewerten ihn sehr viele als als cholerisch, als aggressiv, auch als einschüchternd gegenüber Medien, gegenüber Funktionären, gegenüber Sportpolitikern. Auf jeden Fall ist er aber kompromisslos, vor allem wenn es um Claudia Pechsteins Belange geht. Diesen Eindruck teile ich auch aus eigenem Erleben. Er hat es immerhin auch geschafft, auf die Liste der im Deutschen Bundestag unerwünschten Personen zu kommen, nachdem er mal sehr einschüchternd aufgetreten ist gegenüber einigen Abgeordneten, auch gegenüber der Sportausschussvorsitzenden Dagmar Freitag.
Jetzt ist ja Claudia Pechstein, das habe ich in der Anmoderation schon erwähnt, eine Person, die einige sehr kritisch sehen im Verband. Haben Sie die beiden auch verbandspolitisch als Einheit erlebt?
Die beiden sind immer eine Einheit. Das merkt man allein daran, dass beide voneinander immer in der Wir-Form sprechen. Also Claudia Pechstein, wenn sie vom Eis kommt, haben wir uns eine Taktik bereitgelegt. Und Matthias Große wird das genau umgekehrt auch so tun. Und logischerweise sind sie beide sich einig im Kampf um die Entschädigung für die Dopingsperre, aber auch in der aktuellen Krise der DESG. Denn Matthias Große war ja der Erste, der offen Kritik geübt hat an der sportlichen Leitung des Verbandes. Und Claudia Pechstein trainiert seitdem mit der polnischen Mannschaft und betreibt hinter den Kulissen übrigens aktiv Wahlkampf für ihren Lebensgefährten.
Matthias Große will im Verband aufräumen, hat er gesagt, und er verspricht auch dringend benötigtes Geld von Sponsoren. Das klingt doch erst einmal vielversprechend. Ist das eine Verlockung, der man sich angesichts der Lage überhaupt entziehen kann?
Ich bin gespannt, ob sich die Landesverbände entziehen könnten. Es gibt einige 100.000 Euro, die fehlen. Von 400.000 Euro ist die Rede. Das ist auch der Betrag, mit dem Matthias Große im Wahlkampf aktiv wird. Und das ist das Geld, was er verspricht, was Sponsoren aufbringen würden. Dieses Geld fehlt vor allem in der Geschäftsstelle und in den Landesverbänden. Und es ist ganz klar, Landesverbände haben am Ende in einem Wahlprozess auch das Sagen. Aber nur dürfte klar sein, wer Matthias Große wählt, bekommt eben das Duo Pechstein Große. Und ob dessen Stärke dann darin besteht, den Verband zu einen, Kompromisse zu finden, Gräben zuzuschütten, das Kriegsbeil zu begraben, da bin ich doch sehr, sehr skeptisch. Also bisher stand Claudia Pechstein zumindest auf dem sportlichen Sektor ziemlich genau für das Gegenteil.
Wer ist denn für ihn oder wo verläuft der Riss innerhalb des Verbandes?
Also für ihn sind sicherlich alle, die das versprochene Geld wirklich brauchen, heißt die Landesverbände. Für ihn wahrscheinlich auch der DOSB mit seinem Präsidenten Alfons Hörmann. Schließlich ist Matthias Große als Lebensgefährte von Claudia Pechstein für die Olympischen Winterspiele in Sotschi und auch in Pyeongchang offiziell als Mannschaftsmitglied akkreditiert worden, obwohl diese Akkreditierungen ja immer sehr, sehr begrenzt sind. Dagegen sind sicherlich der aktuelle Sportdirektor Matthias Kulig und natürlich auch Bundestrainer Erik Baumann, der hat das ja vor zwei Wochen sehr deutlich und sehr öffentlich gemacht. Dagegen sind auch die aus der Sparte Shorttrack, die kommen halt zu kurz. Es geht immer nur um Eisschnelllaufen, aber die Shorttracker gehören auch dazu. Und mehr oder weniger deutlich haben sich auch die aktiven Sprecher des Verbandes, nämlich Moritz Geisreiter für die Eisschnellläufer und Leon Kaufmann-Ludwig für die Shorttracker, gegen ihn positioniert. Man muss aber auch berücksichtigen, die Hochleistungssportler haben die Finanzsorgen nicht, denn die leben ja von der Sportförderung.
Dann stellt sich ja jetzt schon die Frage, ob da ein Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin in den Startlöchern steht, der oder die einen könnte.
Es gibt Gerüchte, keine Frage. Ich kenne keinen konkreten Namen, habe aber gehört, dass es jemanden gibt, der nicht öffentlich schon zerrieben werden will, zumal ja auch gar nicht klar ist, ob der Wahltermin wirklich gehalten werden kann. Diese Versammlung der DSG soll ja in genau zwei Wochen am 28. März in Erfurt stattfinden. Ob das vor dem Hintergrund der Corona-Krise wirklich so sein wird, das ist ja auch noch offen.
Das war ARD Eisschnelllauf-Reporter Holger Gerska und das war es auch mit Sport am Samstag. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.